Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Deutschland sucht den Superstar, wie der Name schon sagt. Sollen da Superstars gesucht werden? Können Sie sich noch an irgendwen erinnern? Ich helfe Ihrer Erinnerung mal auf die Sprünge. Hier sind ein paar Kandidaten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an jemanden.
Take me tonight. Anything is possible.
Walk away. See, I just can't find the right thing to say.
We'll feel like we belong. We stand tall.
Standing tall. Standing tall.
We are the
Das waren sie, ein paar der Kandidaten aus Deutschland sucht den Superstar. Ich kann mich noch erinnern, die erste Staffel habe ich noch auf meinem alten Röhrenfernseher geschaut. Kann kaum glauben, dass das schon 20 Jahre her ist. Deutschland sucht den Superstar. Tja, ob der jemals gefunden wurde, darüber lässt sich streiten. Heute wurde jedenfalls bekannt, dass der Fernsehsender RTL die Sendung nach der 20. Staffel nächstes Jahr einstellen möchte. 20 Jahre DSDS, wie hat die Sendung die deutsche Poplandschaft geprägt? Darüber sprechen wir jetzt mit der Musikjournalistin Aida Bahernejad. Hallo.
Hallo.
Wir erinnern uns ja vor allem an die frechen Sprüche und das Lästern von Dieter Bohlen, aber ach ja, um Musik ging es ja auch noch. Wie hat denn die Sendung den deutschen Pop verändert?
Ich würde sagen, ja und nein. Deutschland sucht den Superstar war ja nicht die erste Castingshow. Es war die größte, aber nicht die erste. Ich glaube, der Platz geht an Popstars, deren erste Staffel mit den No Angels so ganz im Nebenbei die multikulturelle und multiethnische Realität des heutigen Deutschlands viel besser abgebildet hat, als es der Tatort bis heute tut, würde ich mal sagen. Mhm. Und in gewisser Weise trifft es auch auf DSDS zu und auch, und was es für den deutschen Pop gebracht hat. Da waren Figuren wie Daniel Kübelböck oder später Mark Medlock, die Queerness in die deutschen Wohnzimmer und CD-Spieler brachten. Remember CDs? Wenn auch das immer verbunden war mit so einer teilweise sehr extremen Zuschaustellung und Häme über diese vermeintlichen ja, Paradiesvögel.
Aber man kann schon sagen, dass die Sendung sichtbare Spuren im deutschen Pop hinterlassen hat, ne?
Ja, ich glaube, dass anfangs zumindest die Musikindustrie in Deutschland glaubte, dass es hier wirklich der nächste Star gefunden wird und der deutsche Pop sich total verändern wird. Wir sehen das auch, wenn wir zurückblicken und wir uns erinnern, die erste Staffel, die zweite Staffel, da saß in der Jury neben Dieter Bohlen zum Beispiel auch Thomas Stein, damals Geschäftsführer des Musiklabels BMG oder eine britische Musikjournalistin und in den folgenden Jahren auch immer wieder teilweise recht blasse, aber professionelle Personen aus der Industrie, die nicht so viel Star-Appeal hatten, brauchten sie auch nicht. Das hatte ja Dieter Bohlen zu Genüge. Aber so mit dem Ende der Nullerjahre koppelte sich die Sendung eigentlich fast gänzlich von der Musikindustrie ab. Es ging zwar vorgeblich darum, um zu singen, es ging um Musik, aber faktisch glaube ich nicht, dass irgendjemand daran glaubte, dass ein eigener Stil gefunden wird. Es ging um Unterhaltung und Selbstvermarktung. Und dazu passt auch in den ersten Staffeln, gab es nur den Plattenvertrag, später Plattenvertrag und eine halbe Mille und dann jetzt wieder, glaube ich, 100.000 Euro und einen Plattenvertrag. Und 2009 schrieb Daniel Haas im Spiegel, dass die TeilnehmerInnen der Show Gladiatoren oder GladiatorInnen unserer Zukunft seien. Visionäre der Selbstvermarktung, die eigentlich uns zeigen, wie es weitergeht, wenn konventionelle Jobs nicht mehr existieren. Aber die Häme, die ja auch ein ganz wichtiger Teil der Show war, die hat sie auch getroffen wie Gladiatoren. Wer Verlierer war, in großen, großen Anführungszeichen, über den wurde sich gnadenlos lustig gemacht. Das war ein Hauptteil der Unterhaltung.
Und dafür stand ja ein Mann, der große Zampano der Show, über den müssen wir auch noch sprechen, Mr. DSDS quasi, Dieter Bohlen.
Ja, genau. Ich glaube, Dieter Bohlen ist zumindest für mich so eine zentrale Figur, nicht nur von DSDS, sondern eine zentrale Figur der Nullerjahre. Seine ja geradezu performativ ausgetragene Boshaftigkeit in diesem zweiten Frühling, der passte in diesen Zeitgeist, der auch mit T-Shirts, wo Stolz Zicke drauf stand und Geiz ist geil, so eine gewisse Mentalität vor sich hertrug, die nicht gerade von Community Engagement geprägt war, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber er war auf eine seltsame Art das Herz der Show, seine Konstante. Und mit der Zeit fielen, glaube ich, sowohl diese performative Boshaftigkeit als auch das Konzept aus der Zeit. Der nächste Star, den finden wir nicht mehr im linearen Fernsehen oder im geskripteten Medien im Fernsehen, sondern auf sozialen Medien.
Genau, das sieht man ja. Bei TikTok läuft die Maschine ja schon munter weiter. Also TikTok statt Bohlen quasi. Also die haben jetzt im Prinzip das lineare Fernsehen und Starfinden abgelöst.
Irgendwo schon. Das Versprechen von DSDS und den ganzen anderen Castingshows war es ja, dass es jeder und jede schaffen könnte. Wenn auch von Anfang an eigentlich immer Leute gewannen, die schon eine musikalische Ausbildung hinter sich hatten. Das war nicht jeder. In den letzten Jahren waren es auch Menschen, die es schon vorher bei 2, 3 anderen Castingshows probiert hatten. Die waren Normalos, die kamen eigentlich meistens nur durch, wenn sie sich besonders aufsehenerregend gerierten und darstellten. Und statt Alexander Klavs und Beatrice Egli sind die Vorbilder nun eher so internationale KünstlerInnen wie Lil Nas X oder Doja Cat, die eben mit TikTok suggerieren, dass es jeder schaffen kann. Und diesmal braucht es nicht einmal die Investition in eine Fernsehsendung, nicht mal die Organisation von Massencastings. Sogar diese Kosten werden individualisiert in diesem Hyperkapitalismus. Das Massencasting findet im Kinderzimmer statt.
20 Jahre TV-Geschichte mit dieser Sendung, DSDS, auf einem privaten Sender, das ist ja immerhin eine ganz beachtliche Leistung. Welches Erbe hinterlässt denn diese Sendung?
Wenn ich mal ganz böse zuspitzen darf, dafür, dass es vorgeblich eine Musiksendung war, dann doch überraschend wenig musikalisches Erbe. Die Sendung war auf jeden Fall Pop, aber nicht Popmusik. Es haben KünstlerInnen auch ihre Sparten gefunden. Beatrice Egli im Schlager ist ein wirklich großer Name. Alexander Klavs sehen wir im Musical-Theater. Aber einen anderen unbeabsichtigten Effekt hatte die Sendung dann doch. Die vermeintlichen Paradiesvögel, die gegen zum Beispiel Alexander Klavs verloren haben, die konnten das Herz des Publikums dann doch, meine ich, ein bisschen nachhaltiger erobern. Ich erinnere mich an den Hype um Daniel Kübelböck oder an Menderes, der über Jahre, wirklich über viele Staffeln wegen seiner Erfolglosigkeit in den Castings und dass er nicht singen konnte, als Witzfigur dargestellt wurde. Über ihn wurde sich lustig gemacht. Und jetzt ist er der Sidekick, ein Sidekick bei Jan Böhmermann, ZDF Magazin Royal, und nimmt da ziemlich sympathisch, finde ich, den Medienzirkus aufs Korn. Wie sagt man so schön, die Letzten werden die Ersten sein. Vielleicht stimmt das auch bei DSDS.
Dankeschön, das war die Musikjournalistin Aida Bacher-Nejat. Wir haben gesprochen über 20 Jahre Deutschland sucht den Superstar. RTL hat angekündigt, nach der kommenden 20. Staffel soll Schluss sein. Nicht aber ohne, dass wir nochmal eine Staffel lang die Lästereien von Dieter Bohlen serviert bekommen. Danke, Aida.
Vielen Dank.